Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Leo Hilse. Er ist bei dem Style-Protokoll. Das ist ein Protokoll im Bereich des Metaverse. Da geht es darum, dass zum Beispiel, also bildlich gesprochen, jemand mit seinem Avatar in einem zukünftigen Metaverse ein T-Shirt oder ein anderes Kleidungsstück kaufen kann, das dann in das Metaverse hineingetragen werden kann, sodass er in dieser virtuellen Umgebung dann auch eben virtuelle Klamotten anhat. Das erfordert ein Protokoll zum Austausch der Daten und der Werte. Und über dieses Protokoll, was so langsam beginnt zu funktionieren, sprechen wir. Der Leo hat auch eine ganz spannende Information für uns, nämlich dass Stand heute so an die 200 Projekte auf der Erde an verschiedenen virtuellen Welten tüfteln im Bereich des Metaverses. Wir vergleichen das vielleicht mit Facebook bzw. Meta, die ja genau an einem Projekt dieser Art arbeiten und möglicherweise auch daran so ein bisschen gescheitert sind. Das alles besprechen wir, ist eine spannende Folge und daher viel Spaß beim Hören. Ja, lieber Leo, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können zum Thema Metaverse und dergleichen. Du bist Founder des Style-Protokolls, du bist Unternehmer, warst doch in Berlin ansässig, bist momentan vielleicht fast schon ein digitaler Nomade, gell, mit den ganzen Reisen, was ich gehört habe. Aber das musst du alles selber kurz berichten. Bitte vielleicht kurz vorstellen, Style-Protokoll vorstellen und so weiter.
Sehr gerne. Ja, Herr Philipp, ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Genau, Style-Protokoll ist dezentrale Infrastruktur für verschiedene Metaverses mit Sitz in Zug der Schweiz. Das ist so der aktuelle Hut, den ich anhabe zu meiner Vergangenheit. Ich hatte vor ein paar Jahren angefangen, Firmen zu gründen und bin in diese Startup-Welt gestartet, Entrepreneurship, davor in Berlin. Und tatsächlich jetzt für die Aufnahme bin ich in Austin, Texas für die South By-Konferenz und war auch in den letzten Wochen tatsächlich viel unterwegs auf verschiedenen Krypto-Konferenzen in der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob es schon der totale digitale Nomade ist. Ich freue mich, wenn ich im Sommer dann wieder in Berlin bin. Aber genau, es gibt auf jeden Fall einiges zu entdecken rund um Thema Krypto und auch gerade jetzt mit dem Narrativ Metaverse aktuell.
Ja, aber du musst noch viel mehr erzählen, was das genau bedeutet. Du sagst Infrastruktur für das Metaverse. Was ist das Metaverse? Was bedeutet Infrastruktur? Wahrscheinlich können wir ganz lange über diese beiden Worte sprechen.
Klar, sehr gerne. Ich kann ein bisschen elaborieren. Also das Style-Protokoll ist im Grunde eine komplett dezentral aufgesetztes Ökosystem, laufend auf einem Utility-Token, welches Metaverses und virtuelle Welten miteinander verbindet, um digitale Assets oder auch NFTs kompatibel und interoperabel zu machen. Das klingt jetzt total kompliziert und das sind ein Haufen Buzzwords immer in unserem
One-Sentence. Ja, wir brauchen Beispiele. Also, ja, genau. Es geht ja um Mode und Fashion.
Absolut. Es geht um Mode, Fashion, es geht um Skins. Im Grunde heißt es ganz plump, in der Zukunft, so wie ich das sehe, wird es zahlreiche virtuelle Welten geben. Nicht nur unbedingt Metaverses, es gibt Games, es gibt virtuelle Meetingräume, AR, VR, dieses ganze Thema wird kommen. Und wir als Menschen werden unsere virtuellen Personas noch häufiger benutzen und es wird ein viel größerer Wert auf der Optik dieser Personas liegen. Und wenn ich mir ein Asset, sprich einen digitalen Hoodie oder einen Sneaker oder einen Skin, einen ganzen Avatar in einem Metaverse erstelle oder in einem Game, bedeutet es nicht, dass ich diesen automatisch auch in einer anderen Environment benutzen kann. Im Gegenteil, alle diese verschiedenen virtuellen Welten sind komplett unkompatibel und auf anderen Game Engines gebaut. Und wir ermöglichen eben die Interoperabilität, dass man ein solches Asset von der einen Welt in die andere Welt ziehen kann und dort eben auch tragen und benutzen kann.
Funktioniert das schon? Kann ich tatsächlich schon ein digitales T-Shirt bei euch erwerben, als wahrscheinlich NFT speichern und dann ein Metaverse damit begehen, vielleicht wieder rausgehen, mich umziehen, Farbe wechseln und wieder rein. Also funktioniert das schon heute so oder ist das quasi alles noch? Ich frage deswegen, weil wir wissen ja von Facebook-Meta und dem Mark Zuckerberg, dass das Metaverse dort ja nicht so gut funktioniert hat. Es gab ja dort erste Versuche mit dem Metaverse, also im Sinne von digitalen Welten. Und da hatten die Figuren dort keine Füße. Das heißt, da hat es ja nicht so gut funktioniert. Deswegen funktioniert es, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, mit dem T-Shirt schon?
Ja, es funktioniert tatsächlich in verschiedenen Welten, mit denen wir bereits zusammenarbeiten. Beispielsweise sind da Sandbox, Monaverse oder auch Decentraland. Das kennt vielleicht der ein oder andere aus der Krypto-Szene. Wenn man da ein Asset besitzt, ein NFT, ein T-Shirt, ein Hoodie oder auch ein paar Schuhe, dann können die eben über dieses Style-Protokoll in andere virtuelle Welten übertragbar gemacht werden. Und zu Facebook würde ich aber tatsächlich ganz gerne auch was sagen, jetzt, wenn wir schon drüber reden. Die haben ja da ein ziemliches Backlash bekommen online und wurden ein bisschen gebasht, wenn man das so sagen kann, für die Grafik, die sie da präsentiert haben in den ersten Meta-Präsentationen. Was man bei Facebook nicht vergessen darf und was man denen wirklich auch zugute sprechen muss, ist natürlich, dass wenn ein Großkonzern oder so ein absoluter Tech-Gigant wie Meta, Facebook etwas launcht, dann rechnen die eben auch damit, dass am Tag 1 10 Millionen, 20 Millionen Nutzer gleichzeitig diese virtuelle Welt betreten. Das heißt, die haben mit ganz anderen Hardware-Komponenten und Virtualisierungsinfrastrukturproblemen zu kämpfen als irgendwelche Metaverse-Startups. Weil zum Beispiel diese Sandbox und Decentraland, die so sehr gehypt werden, wo auch schon viele Sachen funktionieren, die haben am Tag, da spricht keiner drüber, aber die haben aktuell noch zwischen 500 und 1000 Nutzer. Das heißt, die Übersetzung von wegen, was die Rechenleistung angeht, ist eben einfach anders für solche großen Konzerne.
Gut, einverstanden. Aber vielleicht, Leo, du musst noch ein bisschen weiter ausholen. Also was genau plant ihr? Wie kann euer Protokoll hier wirklich konkret in Zukunft helfen? Wie grenzt sich das auch vielleicht von Facebook-Meta ab? Was hat Meta versucht? Vielleicht da einfach noch tiefer eintauchen. Das wäre, glaube ich, sehr spannend.
Ja, sehr gerne. Also die verschiedenen Meta ist, sage ich mal, eine große Company, die kommen wird mit ihrer Form des Metaverses. Ob man da jetzt ein schwebender Avatar ist, mit oder ohne Füße, ist erstmal egal. Es ist einfach Fakt, dass diese Virtualisierung unserer selbst und unserer Online-Personas in den nächsten Jahren drastisch zunehmen wird. Nicht nur Gaming, Metaverse, Facebook, sondern auch vielleicht VR-Räume, das heißt virtuelle Meetingräume oder AR-Umgebungen, sprich Hologramme in der Umgebung. Und alle diese verschiedenen virtuellen Räume und Komponente sind auf unterschiedlichen 3D-Engines gebaut und mit bestehenden unterschiedlichen Tech-Infrastrukturen entwickelt. Das bedeutet, nichts ist davon kompatibel. Ein ganz, ganz klares Beispiel. Decentraland läuft zum Beispiel auf Ethereum und Polygon und hat einen Low-Poly-Count. Sandbox läuft zwar auch auf ERC, hat aber ein Voxelized 3D Visualisierungsengine.
Was heißt Voxelized? Musst erklären, Voxel ist auch ein Spezialwort, das kennen nicht alle. So wie Lego, gell?
Voxel ist so wie Lego, genau. Die Figuren in diesem Metaverse sehen einfach aus wie kleine Lego-Männchen. Und bei Decentraland sind sie ein bisschen fotorealistischer. Und wenn ich jetzt aber vielleicht in die Richtung Gaming gehe, da gibt es dann gar keine Menschen mehr, sondern da sind dann vielleicht die Figuren Aliens oder laufende Dinosaurier oder ich weiß es nicht. Und oder sagen wir Pokémon Go, das war ja das Riesenphänomen vor ein paar Jahren. Das wird sicherlich von denen in irgendeiner Form wiederkommen. Vielleicht nicht unbedingt im AR, aber vielleicht im VR-Environments, diese ganze Pokémon-Thematik. Und all diese verschiedenen Welten haben grundlegend unterschiedliche 3D-Engines. Das heißt, die basieren alle auf verschiedenen 3D-Software-Programmen. Und ein Asset, was ich in einem dieser Welten benutze und kaufen werde, die These ist halt, dass die meisten dieser Welten mit Mikrotransaktionen und digitalen Assets monetarisieren werden, was bedeutet, dass in diesen verschiedenen virtuellen Käufe entstehen können. Und all diese Assets, die ich dann kaufe, sind immer explizit nur für diese eine Welt entwickelt und nicht kompatibel. Und das Style-Protokoll hat eben per SDKs, also über ganz klassisch Software, an all diese verschiedenen Metaverses und virtuellen Welten angedockt und ist dabei, weitere aufzunehmen, um diese Assets übertragbar zu machen. Das heißt, noch ein ganz, ganz praktisches Beispiel. Ich habe jetzt einen NFT schon von dem Bored Ape Yacht Club oder einem CryptoPunk, den jeder kennt. Und in 3 Jahren, bleiben wir bei dem Beispiel von davor, Pokémon, gibt es ein neues Pokémon-Metaverse. Dann möchte ich ja vielleicht als CryptoPunk oder Bored Ape-Halter sagen, ich habe damals in dieser virtuellen Krypto-Szene mitgewirkt und spiele jetzt dieses Spiel. Das wäre doch total cool, wenn ich mich hier auch mit diesem Bored Ape oder CryptoPunk identifizieren könnte. Dann ermöglichen wir eben diese Virtualisierung und diese Nutzbarkeit des Assets auch in der neuen Welt. Und andersrum, wenn ich dann in diesen neuen Pokémon-Spielen einen Pikachu fange und vielleicht bei Sandbox einen Gucci-Hoodie habe und dann in dem Decentraland mich aber bewege, dann kann ich den Pikachu nach Decentraland holen und dem von mir aus noch den Gucci-Hoodie von Sandbox anziehen. Das ist komplette Interoperabilität und Nutzbarkeit von virtuellen Gütern.
Ja, das macht Sinn und du hast auch schon, wir haben jetzt über T-Shirts gesprochen, wir haben über die verschiedenen Use Cases gesprochen. Kannst du mal einfach vielleicht, du hast bestimmt mal drüber gebrainstormt mit deinen Mitgründern und Kollegen, was können die digitale Assets alles sein? Ist es, sind es wirklich Klamotten? Sind es Uhren? Ist es eine digitale Einrichtung? Ist es der digitale Meetingraum, wo dann eine schicke Uhr und ein schickes Sofa an der Wand steht, damit vielleicht da auch Rolf Benz oder sowas sich promoten kann? Also einfach mal spinnen, wie breit kann das denn sein?
Ja, das ist tatsächlich was viele noch unterschätzen und da hast du den ins Schwarze getroffen. Es sind eben nicht nur T-Shirts und Hoodies, die man von A nach B übertragen kann und irgendwie tragen möchte, sondern es sind Avatare, ganze Visualisierungen von virtuellen Personen, als Alien durch die Gegend oder als Tier. Es sind Haustiere, es sind Objekte, es können Uhren sein, es kann auch Furniture sein tatsächlich. In Zukunft werden vielleicht die Leute dann diese virtuellen Räume mit Möbel ausstatten, die sie bereits in anderen Welten benutzen. Accessoires, also die Grenze ist eigentlich nur da, wo man es nicht mehr visualisieren kann.
Und wo stehen wir jetzt momentan hier? Es gibt die ersten Metaverses, so eine Handvoll würde ich sagen. Wie weit sind die entwickelt, Leo? Und was sind hier die nächsten Schritte? Und was erwartest du vielleicht auch, was das Metaverse, was erwartest du, was hier passiert noch dieses Jahr?
Also was dieses Jahr noch passieren wird, ist sehr schwer abzuschätzen. Ich kann gerne berichten, wie der aktuelle Stand ist. Es gibt ein paar verschiedene Metaverses und virtuelle Welten, die bereits entwickelt sind und auch bereits mit Nutzern funktionieren, beispielsweise Mona, Spatial.io oder auch Decentraland, die alle in verschiedenen Arten, manche davon sind VR, manche ausschließlich browser-based. Und es gibt aber auch noch wahnsinnig viele Games und Metaverses, die aktuell in Development sind, von denen die allgemeine Masse noch gar nichts bekommen hat. Wir sehen das extrem, weil wir ja eben in dieser Szene und in der Industrie agieren. Durch den Bullrun letzten Jahres und durch den Hype haben total viele VCs oder auch private Geld in Metaverse-Companies gesteckt und, Socialized Gaming. Und jetzt gerade werden mit diesen Geldern total viele virtuelle Welten entwickelt, teilweise on-chain, auf Krypto basierend, teilweise off-chain.
Wie viele sind das? Weil da gibt es ja ganz unterschiedliche Schätzungen. Sind es 10 oder 100 oder 2 oder 200?
Also ich denke, es sind offiziell global auf jeden Fall über 100. Wir sehen aber auch, dass nur weil jetzt ein bisschen Funding da reingekommen ist, das nicht unbedingt ein super Metaverse wird. Das sieht man natürlich auch. Es gibt immer in der Skala von super bis eher weniger. Meine persönliche Schätzung mit dem, was ich mitbekomme von den verschiedensten Konferenzen und mit den Partnern, mit denen wir arbeiten, werden auf der ganzen Welt bestimmt zwischen 100 und 200 vernünftige Metaverses entwickelt. Und davon werden sich langfristig wahrscheinlich durchsetzen zwischen 15 und 25.
Ja, also das sind spannende Zahlen. Das wäre so eine klassische Dropout-Rate von vielleicht 70, 80 oder mehr Prozent, wenn die Projekte vielleicht scheitern oder den weiß ich nicht, einfach es nicht schaffen, auseinanderfallen, vielleicht auch betrügerisch sind und so weiter. Klassische Dropout-Rate, das bedeutet aber auch, und das finde ich nämlich so spannend, Leo, deswegen danke, dass du es aufgebracht hast, dass wir aus dem aus der Welt der traditionellen Konzerne, in dem Fall jetzt Facebook Meta, nicht so viel Entwicklung sehen. Also wie viele Metaverses werden denn von integrierten Firmen wie Facebook und Meta entwickelt? Also mir ist ehrlich gesagt nur zwei bekannt, Roblox und Facebook Meta. Und was gibt's noch? Worauf will ich raus? Ja. Dass die dezentrale Welt in der Lage ist, tonnenweise Metaverses, virtuelle Welten zu entwickeln, wohingegen die zentrale Welt, klassische Unternehmensarchitektur oder Hierarchie, deutlich weniger produziert.
Ja, Verschiedenes. Erstens, die Ansätze von, wie das Thema Metaverse angegangen werden, sind absolut unterschiedlich zwischen Corporates und individuellen Startups, weil Startups meistens über einen Token-Launch oder über die Kryptoschiene das versuchen, wirklich dezentral aufzusetzen, dass alle mitmachen dürfen. Corporates gehen das Thema ein bisschen zentralisierter an. Die sehen VR, AR, Metaverse, da kommt was, wollen es aber natürlich in deren eigener Kontrolle haben. Und ob das funktioniert, das wird die Zeit zeigen. Zusätzlich zu Meta und Roblox, den zwei großen Welten, ist das Niantic Studios, das ist die Google Subsidiary, massiv gefundet mit mehreren hunderten Millionen und baut an virtuellen Welten. Nvidia, die Gaming Hardware Company, ist dahinter. Und dann denke ich, ganz viele verschiedene andere werden im Hintergrund was bauen. Vielleicht sogar teilweise Hardware-Konzerne wie Samsung, HTC. HTC bringt eine VR-Brille raus, da wird sicherlich Software mit dazukommen. Oder auch Apple. Apple, munkelt man ja, die sind ja immer etwas zurückhaltend mit den Informationen, die sie teilen, aber es ist wohl bekannt, dass Apple dieses Jahr auch noch eine VR-Brille auf den Markt bringt. Die wird auf irgendeiner Software laufen und den Leuten eben ermöglichen, virtuell zusammenzukommen. Sprich, da wird es ja auch ein Metaverse entstehen. Und wie sich das dann über die nächsten Jahre ausspielt, ist unfassbar schwer zu sagen. Es werden super viele von den großen Konzernen kommen, es werden viele von den kleinen Startups entwickelt. Es kann sicherlich Stories geben, wo die kleinen Startups mit einem vernünftigen Metaverse und guter Adoptionsrate, weil es einfach Spaß macht und sich viele schnelle neue Leute gewinnen können, ein Teil vom Markt schnappen können, aber die Großen werden sicherlich dominieren und zumindest bei Mass Adoption viel mit dran teilhaben werden. Ganz, ganz, ganz wichtig zum Schluss, das ist ein Kommentar, von dem ich persönlich absolut überzeugt bin, das ist kein Winner-Takes-All-Market. Das wird nämlich häufig so dargestellt in verschiedenen Büchern.
Genau, es wird ein Metaverse geben, ja.
Genau, das eine Metaverse, exakt, und da treffen sich alle. Das ist mit der schieren Anzahl an verschiedenen Teilnehmern, die sich darauf schon stürzen, absolut unrealistisch, dass das passieren wird. Was passieren wird, ist, es wird größere Metaverses geben, die werden dann fragmentiert kleine aufkaufen, die entweder integrieren oder rebranden, ähnlich wie im Automarkt. Als es die ersten Autos gab, gab es hunderte verschiedene Firmen und dann haben sich ein paar herauskristallisiert, ein paar wurden zu Konzernen, ein paar sind immer noch Auto-Eigenmarken. Das ist, glaube ich, eine ganz ähnliche Markenentwicklung, die wir auch beim Metaverse sehen werden.
Ja, das ist sehr spannend, weil viele Domänen funktionieren nach der, auch die Infrastruktur bezüglich Ethereum funktioniert genau nach der Logik. Ja, Ethereum ist gewachsen, hat gut funktioniert. Viele Leute haben gesagt, es ist zu langsam, brauchen höheren Durchsatz. Dann sind Second-Layer-Lösungen wie Polygon entstanden. Manche brauchen Privacy, dann sind ZK-Rollups entstanden und so weiter und so fort. Das ist ein Markt, der Wettbewerbslogiken unterliegt. Bei dem Metaverse würde ich dir zustimmen. Und ich finde es beeindruckend, dass du die Zahlen genannt hast. Du hast gesagt, 200 sind in der Entwicklung oder waren es 100? Egal. Und vielleicht werden 20...
200 sicherlich,
ja. Ja, vielleicht werden 20 davon überleben mutmaßlich, das noch dazugestellt, die anderen zentralen Ansätze, Facebook, Apple, Google, wer weiß, was da noch kommt, sind es vielleicht in Summe 30 zukünftige Metaverses, die in der näheren Zukunft von sich reden machen. werden. Apple ist ja immer so ein Faszinosum, gell? Die sagen immer gar nichts und dann kommen die plötzlich und es ist immer erfolgreich. Anders als Google oder Amazon, wo es manchmal nicht klappt. Amazon hat ja ein paar Kracher gelandet, gell? Das Fire Phone hat nicht funktioniert. Die Alexa-Geschichte ist jetzt 3 Jahre lang durch die Medien gegangen, scheint auch nicht so richtig zu zünden, wie man jetzt so langsam hört. Und. Aber sei es drum, zurück zum Metaverse. Wie entwickelt sich das? Du hast jetzt diese ganzen Projekte genannt. Wo treffen die sich? Gibt es da Konferenzen? Gibt es Internetsphären wie Foren oder Ähnliches, wo die Leute sich austauschen? Gibt es Konferenzen? Sind die alle in Europa, in der Schweiz, in Amerika oder überall verteilt? Wie arbeitet man in solchen dezentralen Strukturen? Weil es sind ja, wie gesagt, keine integrierten Konzerne wie Facebook und Co.
Genau, es sind ganz oft eben tatsächlich auch dezentrale Setups der Gründer und Gründerteams. Das heißt, auf der ganzen Welt kommen die Leute zusammen und wollen eben sowas schaffen und sitzen dann dementsprechend auch dezentral. Es gibt nicht den einen Hotspot, wo man sagt, hier sitzen jetzt die Metaverse-Companies. Es ist nicht mal tatsächlich, und das sehe ich jetzt am eigenen Leibe, weil ich hier mit Leuten spreche, vor Ort, es ist nicht mal mehr irgendwie Amerika und das Silicon Valley. Es ist nicht so, dass wie vor Jahren Frankfurt oder London, man sagt, okay, hier sitzen die ganzen Fintechs. In der Metaverse-Szene ist es wirklich so, dass die Teams mit 20 bis 50 oder auch 100 Leuten in verschiedensten Ländern auf der ganzen Welt sitzen und die Headquarters sind dementsprechend häufig, weil es Crypto-Companies sind, vielleicht Dubai, Schweiz oder British Virgin Islands, aber die Teams sind absolut zerstreut. Jetzt, wo ich sage, würde ich schon behaupten, dass Dubai sich so ein bisschen zu einem Hub entwickelt. Die Regierung in Dubai selber ist nämlich extrem innovativ und fördert das ganze Thema Metaverse, hat da auch große Funds aufgesetzt. Es könnte sein, dass sich das über die nächsten Jahre so ein bisschen zu dem Hubspot entwickelt oder zu dem Hub begünstigend. Dazu natürlich die Tatsache, dass es sich dort auch einfach gut leben lässt für die Gründer, wenn sie dann einmal die ersten Erfolge hatten, was natürlich dann eben auch noch so einen Pol auslöst.
Super spannend, das heißt Dubai als Hub des Metaverses, aber programmieren die Leute auch in Dubai oder ist es quasi dann wiederum verteilt? Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, ja. Sind die Leute überall verteilt? Gibt es quasi so, wie du sagst, Hubs, wo dann ein bestimmter Teil der Leute sind und zusammenkommen, der Rest programmiert als Digital Nomad irgendwo in Thailand oder in Berlin? Wie verteilt sich das?
Ja, global, genau wie du es gesagt hast. Es gibt Digital Nomads, die hocken dann irgendwo in Thailand, vielleicht in irgendwelchen Airbnbs oder sind mal eine Woche hier, eine Woche da, gar nicht wirklich staatlich ansässig irgendwo. Und man hat natürlich nach wie vor so ein bisschen das Thema Economy of Scale. Das wird jetzt auch nicht bei der neuen Industrie weggehen. Wenn man schnell irgendwie 20 Entwickler braucht, dann sitzen die eben häufig irgendwo in Asien. Und vielleicht nicht gerade in Berlin Mitte, wo alles super teuer ist.
Dementsprechend ist dezentral, euch, genau. Leo, ihr seid doch auch dezentral. Wie funktioniert dezentral. Das bei euch? Und vor allem, wie funktioniert Organisation in einer dezentralen Welt? Also in der Hierarchie, also quasi im Extremfall Militär, gibt es den Oberbefehlhaber, der sagt, was passiert und dann passiert halt was in die Richtung. Mhm. Aber in einer dezentralen Welt, wie organisiert man sich da?
Es kommt ein bisschen auf die Stage der Company an. Also ich glaube, das Rad wird häufig von der Befehlsstruktur nicht neu erfunden. Man hat nach wie vor einen Executive Level, was irgendwie Entscheidungen trifft. Und dann hat man Leute, die einfach in den Teams dann umsetzen, ob es jetzt Programmieren, Marketing oder HR ist. Ähnlich ist es bei uns. Wir sind jetzt etwas über 20 Leute und wir sitzen ein paar in Berlin, weil ich dort, wie gesagt, meine Sommer verbringe. Das Executive Board ist in der Schweiz in Zug. Und ja, man hat halt Online-Meetings, genau wie auch andere digitale Firmen. Und so wird das Thema dann weiterentwickelt. Und wenn es größer wird, ist es häufig so, dass man dieses Konzept der DAO mit aufnimmt, DAO, Decentralized Autonomous Organizations, wo dann noch mehr die Community des Projekts mit involviert wird, um dezentral Entscheidungen zu treffen. Da ist Decentraland oder auch Somnium Space ein gutes Beispiel. Die haben den Token live. Die Mitgliedschaft oder wer diesen Token kauft, erwirbt damit gleichermaßen Mitgliedschaft und ein gewisses Stimmrecht in diesen Zusammenschluss und kann dann mitentscheiden, wie sich das Metaverse entwickelt. Das ist also ganz ähnlich wie bei einer klassischen GmbH, man hat ein bisschen Anteile und kann mitsagen. Es ist nur deutlich einfacher, diese Anteile zu erwerben, weil es eben über die dezentrale Tokens funktioniert und dieser komplette Weg über den Notar hinfällig wird.
Super spannend. Und die Bezahlung der ganzen Programmierer, passiert es in Tokens oder in Dollar oder in Bitcoin?
Gibt's alles. Also es gibt Companies, die bezahlen das in Bestandskryptowährungen wie Ethereum, Bitcoin oder auch Stablecoins, USDT, USDC. Und häufig wird auch incentiviert über den Token der eigenen Projekte. Und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, weil ich auch nicht weiß, was ich da bei uns jetzt erzählen darf, sollte oder nicht, aber wir sind da ganz ähnlich aufgestellt wie die meisten Companies in diesem Space und haben den Fokus tatsächlich eher auf digitalen Währungen.
Okay, super spannend. Finde ich sehr interessant. Was glaubst du, wann eine gewisse Adoption passiert? Ist es wie bei Computerspielen, dass das vielleicht aus einem bestimmten Segment, also in dem Fall meine ich jetzt computerspielende Männer, entsteht, ja, der, wo einfach der Anteil höher ist und dann kommt es von dort heraus und gibt weitere Bevölkerungsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen oder anders?
Zur Adoption sage ich gleich was, aber kurz zu dieser Thematik Männer, Frauen, Gender. Ganz überraschend sind extrem viele Frauen in diesem Metaverse-Space aktiv, weil Metaverse...
Sind sie aktiv oder sind die Avatare weiblich? Weißt du, das kann ja auseinanderfallen.
Ah ja, dass man da weibliche Avatare rumlaufen hat, das ist eigentlich immer so, da kommt man bei diesem Computerspiel nicht drum rum und wer dann dahinter sitzt, weiß man nicht. Aber auch, ich sehe es ja auf den Konferenzen und auch mit den Companies, mit denen wir zusammenarbeiten, ist ganz viele Mädels tatsächlich einfach dabei. Nicht unbedingt in den Programmierungsrollen, das ist dann doch häufig klassisch eher männlich, aber gerade Stichwort Marketing und Creative und ich erkläre mir das dadurch, dass dieses ganze Thema Metaverse und Krypto eben Hand in Hand auch mit NFT und digitalen Gütern geht. Und das, was wir gesehen haben, ist, dass die Adoption dieser digitalen Güter und NFTs die letzten 2 Jahre explizit eben durch oder primär durch Kunst und Fashion und diese Creative-Themen gepusht wurde. Und gerade in diesen Creative-Feldern hat man eine viel ausgeglichenere Verteilung schon zwischen Mann und Frau und dann war es relativ einfach, das ist jetzt alles pauschal von mir gesprochen, bitte.
Nee, ich weiß, muss man aufpassen, aber wir wissen, wie du es meinst.
Genau, ich weiß, wie es gemeint ist. Da halt relativ viele Mädels einfach unterwegs sind, die dann diesen leichten Sprung von Creative NFT zu jetzt eben Metaverse machen konnten.
Ja, das ist insofern total spannend. Ich kenne das aus einem ähnlichen Kontext, dass plötzlich zum Beispiel die ganzen Grafikdesigner oder die Leute, die 3D-Objekte modeln, die werden plötzlich durch die Metaverse-Thematik in das Blockchain-Ökosystem reingezogen und lernen dadurch auch kennen, was ist denn eigentlich ein Token und so weiter. Und sag.
Das ist ja genau das, was auch das Thema, was wir bei Stealth-Protokoll machen. Wir haben eben eine DAO von solchen 3D-Creatern und das ist unfassbar, wie relevant dieser Job des 3D-Modelings und Riggings über die nächsten Jahre sein wird. Also auch wenn das vielleicht irgendwelche Studenten hören, die überlegen, gehe ich noch in IT oder gehe ich irgendwie in Grafik oder Gaming? Dieses ganze Thema Frontend und IT, da haben wir inzwischen AI und ChatGPT, die da die Websites entwickeln kann. Aber was die AI noch nicht kann, ist eben diese ganze 3D-Modellierung. Und da werden unfassbar viele Jobs entstehen, weil das eben auch für das Metaverse und Gaming benötigt wird.
Und das würde mich mal interessieren, wenn du, also ich glaube, was du sagst und vollkommen richtig, wenn ich aber ein 3D-Modeller wäre, könnte ich auch einen Job haben außerhalb des Metaverses und der Computerspielewelt oder gibt es das tatsächlich nur in dem Metaverse? Weil, weißt du, warum frage ich das? Wenn jemand sich überlegt, 3D-Modeller zu werden, dann muss er implizit auch an das Metaverse glauben. Ansonsten hat er Legitimationsgründe für sich selbst, ja, weil er meint, dann anderswo unterzukommen, es funktioniert aber nicht. Schwierig, gell? Also, mein Guter, klassische Architektur und vielleicht, Produktdesign, weißt du, so, ich stelle mir so einen Lego-Menschen vor, der dann Lego-Dinger zusammenstöpselt am Computer. Da gibt es sicherlich auch noch was, aber wie du sagst, die Massen der Jobs könnten vielleicht tatsächlich in diesen virtuellen Welten entstehen.
Absolut, absolut. Also man wird 3D-Modeling noch brauchen, auch vielleicht irgendwie für Furniture, Architektur, CAD, aber die Der große Teil des Kuchens, 70, 80% ist Gaming und das Metaverse. Und wenn man da langfristig rein will in die Industrie, dann denke ich, würde ich unterschreiben mit dem, was du gesagt hast, geht es Hand in Hand mit dem grundsätzlichen Glauben an diese virtuellen Welten.
Das war ein fast schon wunderschönes Schlusswort, Leo. Magst du vielleicht noch eine Abschlussmessage loswerden? Wie ist eure Internetseite oder wo kann man mehr zum Thema erfahren?
Ja, sehr gerne. Also wer mehr über jetzt uns erfahren möchte, die Website ist www.protokoll.style. Einfach Style-Protokoll googeln. Wir sind da relativ gut aufgestellt. Das kommt ganz am Anfang. Mich selbst findet man auf LinkedIn. Ich bin da auch ganz aktiv. Wer irgendwie in Touch kommen möchte, mir eine Nachricht schreiben kann, das sehe ich alles. Und aber jetzt gar nicht über uns, vielleicht einfach zum Schlusswort zum Metaverse. Das Thema ist noch total in der Infancy und das ist noch ganz am Anfang. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich da nicht abschrecken zu lassen von dem, was man hört, weil man fragt 20 verschiedene Leute, kriegt 20 verschiedene Meinungen. Metaverse wird immer anders definiert. Fakt ist, dieses Thema virtuelle Welten, das wird irgendwie kommen und da einfach ein offenes Ohr und ein offenes, sag ich mal, Auge dafür zu haben und sich bereit sein, dem so ein bisschen zu öffnen und zu schauen, wie geht es da in diesen virtuellen Welten weiter. Wenn man jetzt zum Beispiel schon mit Kids spricht, der neuen Generation, das steht außer Frage, dass wir da kurz vor einem absoluten Umbruch der Online-Welten sind.